Let's Talk NMOSD, der Podcast für Patienten.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Talk NMOSD, der Podcast für Patienten. Mein Name ist Markus Oppel, ich bin bundesweit tätiger Pflegeberater und Sachverständiger mit dem Spezialgebiet seltener Erkrankungen. Bevor wir mit der heutigen Folge von Let's Talk NMOSD zu den Themen Schwangerschaft und Familienplanung starten, möchte ich noch kurz die Erkrankung, über die wir heute sprechen, vorstellen. Die Neuromyelitis Optica Spektrum Erkrankungen, wir kürzen es hier im Podcast mit NMOSD ab, sind sehr seltene schwere Autoimmunerkrankungen, bei denen sich das Immunsystem gegen ein bestimmtes körpereigenes Eiweiß, das sogenannte Wasserkanalprotein Aquaporin 4, richtet. Die Symptome von NMOSD sind ähnlich wie die der multiplen Sklerose, nämlich wiederkehrende, schubförmige Entzündungen des zentralen Nervensystems, die vor allem den Sehnerv und das Rückenmark betreffen. Als chronische Autoimmunerkrankungen können NMOSD auch die Entscheidung für oder gegen Kinder beeinflussen. Heute wollen wir deshalb darüber sprechen, worauf Menschen mit NMOSD bei Kinderwunsch, Schwangerschaft und Stillzeit achten sollten. Dafür habe ich eine Spezialistin und eine NMOSD-Betroffene zu Gast. Ich freue mich sehr, Frau Prof. Dr. Kerstin Hellwig heute dabei haben zu können. Frau Prof. Dr. Hellwig ist Fachärztin für Neurologie. Bevor sie sich 2022 zusammen mit einer Kollegin in einer neurologischen Gemeinschaftspraxis in Castrop-Rauxel niedergelassen hat, war sie Leiterin der neurologischen Poliklinik am Katholischen Klinikum der Ruhr-Universität Bochum. Sie hat eine außerplanmäßige Professur an der Ruhr-Universität Bochum und ist Leiterin des NMOSD-Schwangerschaftsregisters. Sie wird uns Fragen zum medizinisch-wissenschaftlichen Hintergrund beantworten. Herzlich willkommen, Frau Professor Hellwig. Als zweite Gesprächspartnerin freue ich mich über Seville. Ihr Name ist Programm, nämlich der Name Ihres Instagram-Profils, auf dem Sie alle Interessierten am Alltag mit Ihrer Erkrankung teilhaben lässt. Unter nmosd.seville, der Accountname, berichtet sie von ihrem Muttersein eines 7-jährigen Sohnes und möchte uns über die Reise mit Kind und NMOSD berichten. Während der Schwangerschaft wurde sie zwar in einer anderen Klinik betreut, hatte aber bei spezielleren Fragen per E-Mail Kontakt zu Professor Hellwig. Meine beiden Gäste sind einander also nicht gänzlich unbekannt. Herzlich willkommen auch an dich, Seville. Frau Professor Hellwig, womit beschäftigen Sie sich denn persönlich lieber? Mit wissenschaftlicher Forschung oder mit der Patientenbehandlung?
Die Mischung macht's, würde ich sagen. Sonst wird man nicht, wenn man keine Forschung mag, wird man nicht Professor. Und wenn man Medizin studiert hat, beschäftigt man sich hoffentlich auch gerne mit Patienten. Also beides.
Sehr schön, vielen Dank. Seville, kleine Frage an dich. Warum ist es so wichtig für dich, dass du auf Instagram zu der Erkrankung NMOSD informierst und dich austauscht?
Ich finde das deshalb so wichtig, weil ich muss sagen, als ich damals die Diagnose bekommen habe, wollte ich nichts darüber mir durchlesen, keine Nebenwirkungen, damit man nicht aufgrund der Nebenwirkungen dann selber auf einmal diese Erscheinungsbilder hat. Deshalb habe ich das ganz lange Zeit ignoriert, sage ich jetzt mal, was auch ein bisschen naiv war. Aber dann habe ich durch Instagram und Social Media dann gesehen, oder haben einige ähnliche Sachen, einige ähnliche Symptome. Und je transparenter es ist, desto besser ist es auch untereinander auszutauschen und es wird auch einfach normaler. Und ich fand das auch daher ganz wichtig, sich gegenseitig Mut zu machen und zu sagen, hey, ich habe das so ähnlich und man kann sich gegenseitig auf jeden Fall auch helfen.
Ja, ganz wichtiger Punkt, die Selbsthilfe, sich vereinigen, sich austauschen, unheimlich wichtig und dafür ist Social Media ein sehr schönes Werkzeug. Vielen Dank. Jetzt möchte ich zu Beginn tatsächlich inhaltlich gleich mit einem Tabuthema einsteigen. Als Grundvoraussetzung für die Familienplanung sehen die meisten Menschen eine stabile Partnerschaft an, zu der natürlich auch eine erfüllte Sexualität gehört. Welche Rolle spielen denn die NMOSD aus Ihrer Sicht, Frau Professor Hellwig, dabei?
Also es gibt nicht viele Daten dazu, also wissenschaftliche Daten. Sie haben ja vorhin gefragt, ne, was bin ich lieber Wissenschaftlerin oder Ärztin oder wie teilt sich das auf?
Ja.
Es gibt tatsächlich nicht viele klinische Studien dazu, aber es ist eine Rückenmarkserkrankung. Also es ist eine chronisch entzündliche Erkrankung des Sehnervens, des Gehirns und auch des Rückenmarks. Und wir haben ja die große Vorläufer, die andere Erkrankung, die Multiple Sklerose, die häufiger ist. Die Schübe sind weniger schwer häufig, kleinere Entzündungen im Rückenmark. Aber von daher wissen wir, dass sexuelle Funktionsstörungen auftreten, auch problematisch sind. Wir wissen auch, dass es ein tabuisiertes Thema ist. So ist es auch bei der NMOSD, denke ich. Wie gesagt, Daten gibt es nicht viele, aber die Daten, die es gibt, die zeigen, dass es sexuelle Funktionsstörungen gibt, die auch korrelieren mit der Behinderung. Es können auch Blasenfunktionsstörungen zum Beispiel auftreten oder Darmfunktionsstörungen, die auch dann wieder so sekundär die Sexualität auch beeinträchtigen können. Erektionsstörungen, Störungen von der Lust, Libido, natürlich auch vielleicht sogar durch Medikamente verursacht. Also das ist ein wichtiges Thema, was immer noch tabuisiert wird. Wahrscheinlich auch, meines Wissens sind gar keine Daten auch wieder von Studien dazu bekannt, unter den Paaren selbst, sodass das ist eigentlich der Schlüsselpunkt, es anzusprechen. Es ist nicht so, dass es immer eine Lösung gibt für alles, sowohl nicht von ärztlicher Seite als auch vielleicht nicht auf der Beziehungsebene. Aber wenn man es anspricht, kann man schon erstens Verständnis bekommen, manche Sachen vielleicht doch irgendwie anders gestalten, symptomatische Therapien verändern, Hilfsmittel benutzen, medikamentöse Unterstützung kriegen. Deswegen wäre das so mein wichtigster Ratschlag dazu.
Vielen Dank. Die Sexualstörungen selbst sind ja nicht die einzigen Herausforderungen, könnte ich mir vorstellen. Das geht ja sicherlich auch viel in den, ich sag mal, in den psychischen Bereich, in den Bereich Ängste. Oder sehen Sie da was anders?
Ach, das ist, der ganze Körper ist ja miteinander, das ist ja ein ganzheitliches Problem, ne? Und natürlich hat man Ängste, wenn man eine chronische Erkrankung kriegt, vor allem als junger Mensch. Und das ist vollkommen klar. Also da gibt's tatsächlich so ein paar Daten auch dazu, dass wenn man Ängste hat oder die Stimmung schlechter ist, dass sogar sexuelle Funktionsstörungen häufiger genannt werden. Aber unabhängig davon sind Ängste natürlich auch assoziiert, also auch mit Fragen, wie sieht's denn mit meiner Zukunft aus? Was kann ich denn noch machen? Und da spielt dann auch dieses Kinderwunschthema eine Riesenrolle, weil die Frage ist, okay, wie beeinflusst zum Beispiel so eine Schwangerschaft meinen Verlauf? Und natürlich sind da Ängste vorhanden. Und Frau Sawasch, ich freue mich übrigens total, Sie zu hören und zu sehen. Wir haben uns ganz lange nicht gehört und gesehen. Das ist normal. Man braucht gute Ansprechpartner. Und die Geschichte von der Frau Sawasch zeigt ja auch ganz gut, wie unterschiedlich man damit umgehen kann. Von im Prinzip Verleugnung zu jetzt einem Instagram-Account, ne? Und dazwischen ist ja ganz viel möglich. Und man braucht da einfach, das Wichtigste ist Information. Deswegen ist es auch toll, dass es diesen Podcast gibt. Sowohl für Patienten, Betroffene, Angehörige, aber auch für Ärzte eben. Und damit mit guter Information, finde ich, kann man wahrscheinlich auch Ängste minimieren.
Vielen Dank. Sevil, findest du dich in den Aufzählungen wieder? Frau Professor Hellwig hat es ja schon erwähnt, ihr kennt euch und du hast die Stadien einer klassischen Erkrankung durchgemacht von Verleugnung, nicht wahrhaben wollen. Und jetzt gehst du offen damit um und erklärst anderen, was mit euch los ist, wie das klappt. Und das ist doch unheimlich toll, dass du diese Reise machen konntest. Hattest du diese Sorgen, diese Bedenken, Ängste tatsächlich auch vor und während der Schwangerschaft?
Ja, auf jeden Fall. Also meine größte Angst war es natürlich, dass das Kind auch die Krankheit vererben könnte. Ich glaube, davor haben alle chronisch erkrankten Personen Angst, dass man das weitergibt dem Kind. Und dann kommt noch hinzu die ganzen Schübe, die man hat. Da hat man ja auf jeden Fall auch Angst, Selbst wenn man, also wenn man alleine ist und einen Schub hat, ist das natürlich was ganz anderes, als wenn man dann noch schwanger ist und oder schon das Kind sogar da ist. Da hat man eine gewisse andere Verantwortung noch und da hat man besonders viel Angst. Aber toi, 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 bisher ist alles, kann ich nur sagen, gut soweit abgelaufen, so dass die Ängste zwar, ich will jetzt nicht sagen, unberechtigt waren, man hat, ne, das bleibt immer, weil jeder Körper nimmt das alles ja unterschiedlich auf. Aber dennoch sollte man einfach positiv auch mal ein bisschen an die Sache drangehen und wenn man Wunsch hat, das auf jeden Fall auch mit dem Arzt absprechen und planen und ja.
Ja, super, dankeschön. Du hast ja jetzt schon gesagt, Ängste sind wichtig, Ängste brauchen wir, das ist auch ganz normal. Und die Ängste wurden nicht erfüllt. Also deine Schwangerschaft, gab es irgendwelche Komplikationen? Wie hat sich die Erkrankung in der Zeit der Schwangerschaft denn verhalten?
Tatsächlich hatte ich Komplikationen in der Schwangerschaft. Mhm. Erstmal diese klassischen, sage ich jetzt mal, ne? Appetitlosigkeit hatte ich zwischendurch. Dann Wassereinlagerung, ganz, ganz schlimm. Aber ich sage jetzt mal, das haben auch nicht erkrankte Frauen, das ist ganz normal. Dann die Erschöpfung, da wusste ich eben manchmal nicht, ob das an der Fatigue liegt, was ja auch NMO-Patienten haben, oder ob es tatsächlich eine normale Erschöpfung ist, sage ich jetzt mal. Und ja, das, was ich aber gut fand, ist, dass man natürlich aufgrund der Erkrankung auch, ich will jetzt nicht sagen besonders, aber dann noch ein bisschen besser beobachtet wurde nochmal. Da wurde noch mal ein bisschen detaillierter geschaut und nur mal das Kind, da wurde ein großes Ultraschallbild und weiß ich nicht, mal ein Ultraschallbild mehr gemacht. Und da fühlt man sich dann doch noch mal ein bisschen vergewissert, dass alles okay ist. Und ja, das ist auch sehr, sehr viel wert gewesen.
Jawohl, wahnsinnig, wahnsinnig wichtig. Frau Professor Hellwig, ist es vorgesehen, dass Patientinnen mit NMOSD in der Schwangerschaft besonders betreut werden, engmaschiger kontrolliert werden oder gibt es andere Ratschläge, die Sie mitgeben den Betroffenen?
Also eine Schwangerschaft, die NMOSD ist ja eine ganz seltene Erkrankung. Und das ist schon für einen Neurologen schon ein Kolibri, auch für einen Gynäkologen ein Kolibri. Und mittlerweile kriegen wir aber immer mehr Daten überhaupt dazu. Und die kurze Antwort ist, auf jeden Fall sollten diese Patientinnen engmaschiger betreut werden, nach mehr Ultraschalluntersuchungen bekommen. Und das ist ganz wichtig.
Gibt es denn irgendwelche allgemeinen Ratschläge, die Sie in Bezug auf Schwangerschaft und NMOSD mitgeben, den Patientinnen?
Ja, auf jeden Fall. Alle, die diesen Podcast hören und auch gerne sonst im Instagram-Blog darauf hinweisen, ist, dass man so eine Schwangerschaft planen sollte. Also wir wissen immer mehr, wir wissen auch zum Verlauf immer mehr. Vor 2 Jahren wurde eine größere Studie veröffentlicht, die alle Studien zusammengefasst hat und es zeigt sich, also die Schubrate steigt nicht an in der Schwangerschaft. Das haben wir am Anfang, waren wir uns da nicht so genau sicher, aber nach der Geburt. Und die Schübe können ja schwer sein bei der NMOSD. Deswegen muss man wirklich, es ist schon das Ziel, jeden Schub zu verhindern, wenn es irgendwie geht. Und deswegen sollte man diese Schwangerschaft ganz sorgfältig planen. Viele NMOSD-Patientinnen werden ja in Zentren betreut. Und in Deutschland haben wir auch das NEMOS-Netzwerk, da sind, glaube ich, sehr viele auch angebunden und haben dann wirklich auch hochprofessionelle Ansprechpartner. Und auch so eine Schwangerschaft ist eine ganz, wenn man es irgendwie planen kann, eine komplexe Planungssituation. Und dann muss man genau überlegen, was man mit diesen Medikamenten macht. Und ich wäre tatsächlich, es gibt ein paar, die man muss man absetzen. Es gibt 2 Tabletten, die man insbesondere absetzen muss, weil sie, das sind Immunsuppressiva, die auch fruchtschädigende Wirkung haben. Wir haben aber einige Antikörpertherapien mit sehr guten Schwangerschaftsdaten und ich würde in meinen Beratungen immer dazu gehen, dass man diese Erkrankung so gut wie möglich stabilisiert und auch therapiekompatibel gestaltet.
Alles klar, super. Vielen, vielen Dank. Ganz, ganz wichtige Informationen dabei. Seville, jetzt komme ich noch mal kurz zu dir. Wie war denn tatsächlich die ärztliche Betreuung während der Schwangerschaft bei dir?
Die ärztliche Betreuung war ein bisschen schwierig, muss ich sagen, weil sobald Komplikationen auftreten und die Ärzte, ich sage jetzt mal, nicht direkt identifizieren können, woran es gelegen hat oder woran es liegt, dass das und das jetzt so und so ist, haben die versucht, zum Teil das dann auf die NMO so ein bisschen zu schieben, also dass sie dich kennen. Ja, das könnte ja daran liegen. Ja, und dann dachte ich mir zwischendurch, oh, ich glaube zwar nicht. Und dann fühlte man sich so ein bisschen da, ich sag jetzt mal, aufgeschmissen in dem Sinne dann. Da kam dann Frau Dr. Helwig ins Spiel. Dann habe ich nämlich ganz viel mit ihr geschrieben zwischendurch. Habe gesagt, ja, so und so, die sagen jetzt das und das. Und Frau Dr. Helwig immer, nee, das kann nicht sein. Und das war einfach so beruhigend auch für mich, dass ich weiß, okay, du liegst nicht falsch, das kann nicht daran liegen. Und die müssen einfach weiter gucken. Oder eben, wenn sie keine Lösung finden, es auf jeden Fall nicht darauf zurückschieben. Mhm. Und ja, das war daher so ein bisschen schwierig da zu dem Zeitpunkt.
Okay.
Ja.
Es hängt wahrscheinlich mit der Seltenheit der Diagnose zusammen, ne? Man ist einfach dann unsicher und dann kann man die Unsicherheit halt dann schön weitergeben an die Betroffenen, was natürlich in so einer Situation schwierig ist. Aber toll, dass Frau Professor Helwig, dass Sie an der Seite von Sie standen. Das ist ja wirklich fantastisch.
Ja, da möchte ich aber, gerade einmal dazwischen quatschen quasi. Das ist eine häufige Sache bei chronischen Erkrankungen. Die NMOSD ist natürlich extrem selten.
Ja.
Und da kann man auch niemandem irgendwo einen Vorwurf machen. Aber trotzdem, ich habe ja auch noch andere Schwangere mit anderen chronischen neuroimmunologischen Erkrankungen. Das ist ein generelles Problem. Mhm. Sobald irgendwas Komisches auftaucht, was nicht ganz immer bilderbuchmäßig häufig auftaucht, ist es tatsächlich, das kann so weit gehen, dass so eine normale gynäkologische Komplikation wie, weiß ich nicht, so eine wirklich gynäkologische Sache, dass dann gesagt wird, nee, das ist die Grunderkrankung. Und das ist das ist verrückt, das passiert wirklich ganz häufig. Und dann ist es tatsächlich auch nochmal gut, wenn man irgendwelche Ansprechpartner hat, ja, die auch so sicher sind zu sagen, nee, das gehört jetzt wirklich nicht zu ihrer Erkrankung. Vielleicht viele Sachen, aber das nicht. Ja. Und vorhin, Frau Savasch, Sie hatten ja auch die Fatigue angesprochen. Fatigue ist häufig bei neuroimmunologischen Erkrankungen, aber tatsächlich ist die Schwangerschaft auch mit verstärkter Erschöpfung assoziiert. Und meines Erachtens ist es auch häufig eher so ein Schwangerschaftsphänomen, zumindest zu Beginn. Und dann wird die auch bei neuroimmunologisch kranken Patientinnen besser, auch die Fatigue im Verlauf der Schwangerschaft.
Das war, glaube ich, auch so, dass das die ersten 3 Monate oder so oder 3 Wochen oder
3 Monate,
dass es da auf jeden Fall genau sehr extrem war. Und da wusste ich auch nicht, wie man das halt so sagt. Bei einer normalen Schwangerschaft ist das ja auch wirklich so. Und ob das eine normale Erschöpfung ist oder nicht. Und ja, da ist man erstmal so ein bisschen, hat so ein Fragezeichen im Kopf.
Und was ich aber auch finde, weswegen das wichtig ist, darüber zu reden, die Angst ist natürlich auch immer da, dass es ein Schub sein könnte. Ne?
Genau.
Und deswegen ist die Unsicherheit auch da.
Das stimmt. Dass man das alles nochmal hinterfragt so ein bisschen.
Jetzt haben wir schon relativ viel zur Schwangerschaft gehört. Jetzt möchte ich so ein bisschen einen kleinen Schritt weitergehen. Sibylle, magst du darüber sprechen und den Hörerinnen und Hörern erzählen, wie die Geburt war? Ist es normal verlaufen? Haben da die Geburtshelferinnen auch Angst gehabt vor der seltenen Diagnose? Erzähl doch mal, wenn du magst.
Also tatsächlich hatten die Geburtshelferinnen oder Ärzte oder wie auch immer keine Angst. Mhm. Wir sind da erstmal normal drangegangen, sage ich jetzt mal. Aber dadurch, dass ich generell Komplikationen hatte während der Schwangerschaft, war ich schon ziemlich lange im Krankenhaus. Und das Kind musste dann tatsächlich rausgeholt werden, sage ich jetzt mal, mit einem Kaiserschnitt, weil ich einen Riss in der Fruchtblase hatte. Mhm. Und da haben die uns erst die Entscheidung gelassen, ob wir jetzt sagen, gut, wir holen das Kind jetzt oder wir warten noch mal ein bisschen, weil man sagt ja, je länger das Kind im Bauch ist, desto besser ist es eigentlich. Aber dann kam noch am selben Mittag der Arzt rein, der Kinderarzt, und sagte, nee, wir holen das Kind auf jeden Fall. Und der hat mir dann die Entscheidung Gott sei Dank auch abgenommen, weil die wollte ich nicht alleine treffen. Mhm. Das ist eben, ja, ganz, ganz schwierig. Aber sonst war es, ich sage jetzt mal, ein ganz normaler Kaiserschnitt mit einer Halbnarkose, wo ich auch das Kind dann sehen konnte direkt, ein Foto machen konnten. Und ja, war sehr schön trotzdem.
Toll. Frau Professor Hellwig, gibt es denn ganz allgemein für Frauen mit NMOSD bei der Geburt was zu beachten?
Also ja, grundsätzlich kann man sagen, dass Frauen mit einer NMOSD entbinden können, auch auf wie sie möchten, wie sie sich das zutrauen. Na, es gibt natürlich Rückenmarkssymptome, die so störend sind, dass manche Frauen vielleicht auch sagen, ah, ich möchte lieber einen Kaiserschnitt. Aber das kann man frei entscheiden und die Art der Entbindung korreliert nicht beeinflusst das Risiko für Schübe nach der Geburt nicht und so beeinflusst auch die Art der Narkose das Risiko für Schübe nach der Geburt nicht, sodass man auch eine Periduralanästhesie bekommen kann. Was aber schwierig ist, ich glaube schon, also wenn es jetzt so eine Notfallsituation oder so Halbnotfallsituation ist, dann ist es schwierig, einer Patientin dann die Entscheidung, glaube ich, zu überlassen, sondern es ist dann doch schon einfacher, wenn der Arzt, die Ärztin sagt, so machen wir das jetzt, ne?
Auf jeden Fall.
Weil das schon eine Überforderung ist dann auch,
ja,
in der Situation,
total,
ne?
Mhm.
Jetzt müssen wir an der Stelle noch mal ganz kurz ein bisschen was zum Schwangerschaftsregister sagen dürfen, denn das ist noch gar nicht zur Sprache gekommen. Das ist ja Ihr Spezialgebiet, das ist ja Ihr Baby, Frau Professor Hellwig. Legen Sie mal los, erzählen Sie den Zuhörerinnen und Zuhörern mal, um was es da geht.
Ja, also unbedingt müssen wir was dazu sagen. Danke, dass ich was dazu sagen darf. Also ich habe ein Schwangerschaftsregister für Frauen mit neuroimmunologischen Erkrankungen. Die häufigste ist natürlich die MS. Aber wir sammeln auch Schwangerschaften von Frauen mit einer NMOSD oder auch mit einer MOGAD. Und nur mit schwangeren Frauen macht natürlich keiner bewusste klinische Studien oder nur in ganz, ganz, ganz seltenen Fällen, wenn man vielleicht eine Impfung untersucht, aber sonst nicht. Und deswegen haben wir diese Beobachtungsstudie 2007 angefangen und mittlerweile wirklich ein großes Register. Und wir sammeln alle Schwangerschaften von Frauen mit MS, NMOSD oder MOGAD, auch Myasthenie, die sich bei uns melden, verfolgen die nach, verfolgen die Kinder auch nach, um so rauszukriegen, was können wir wirklich am besten raten? Wie verhalten sich die Medikamente? Wie gesund sind die Kinder? Wie gesund sind die Mütter? Geht Stillen mit oder ohne Medikamente? Solche Sachen. Und das versuchen wir alles rauszukriegen mit diesem Register. Von daher gerne melden, auf unserer Internetseite nachschauen oder wenn Sie diesen Podcast hören und in Ihrem NEMOS-Zentrum sind, da nochmal natürlich Bescheid sagen. Wir werten auch zusammen nochmal die NEMOS-Schwangerschaften aus. Da sind wir jetzt auch gerade dran. Und sind auch, weil die Erkrankung so selten ist, das ist ganz wichtig, dass man da noch im Größeren zusammenarbeitet. Wir sind in Deutschland ja das größte Land in der EU, aber wir versuchen jetzt europaweit unsere Variablen, die wir in den Registern erfragen, so zu vereinheitlichen, dass wir sogar Schwangerschaften zusammen auswerten können, um einfach noch mehr rauszukriegen.
Mhm. Ja, wahnsinnig wichtig, ne? Forschung ist Zukunft. Da muss man einfach immer dran denken und deswegen herzliche Einladung. Ich würde sagen, das packen wir auf jeden Fall auch in die Shownotes und dann können Sie sich direkt dann melden. Civil, ich komme nochmal zu dir. Jetzt haben wir genug von Forschung gerade gehört. Jetzt gehen wir mal ins Abenteuer Familie, denn eine Geburt ist ja nur der allererste Schritt. Welche Rolle hat denn die Erkrankung in der ersten Zeit nach der Geburt und im Zusammensein mit deinem Kleinen gespielt?
Ja, es fing ja an schon mit dem Stillen. Da war schon die große Frage, möchte ich stillen, möchte ich nicht stillen? Und am Ende der Schwangerschaft fängt man nochmal an mit der Medikation, damit man keinen Schub bekommt. Und damals hatte ich erfahren, dass wenn man stillt, dass trotzdem das Kind so ein bisschen von dem Medikament abbekommen kann. Man kann es machen, aber ja, ich wollte es dann doch nicht. Ich habe es gelassen. Kann natürlich jeder trotzdem für sich entscheiden, wie er es machen möchte. Aber da fing das schon an. Da macht man sich nochmal Gedanken, wie gehe ich damit um? Dann, ja, wie war es nach der Geburt? Ja, das war so ein bisschen schwierig, weil der Kurze war ja ein Frühchen. Das heißt, der war noch guten Monat noch im Krankenhaus. Und als ich dann entlassen wurde, bin ich mit meinem Kaiserschnitt dann noch immer hin und her gefahren, die Strecke. Und das ist natürlich sehr anstrengend gewesen. Und wenn man ja so schon chronisch erkrankt ist und so ein bisschen in allem eingeschränkt ist und dann kommen dann noch diese zusätzlichen Belastungen hinzu, ist das alles nicht ganz so leicht, aber ist machbar natürlich. Freut man sich trotzdem auf jeden Weg, dass man dann das Kind sehen kann. Und ja.
Gab es denn so im praktischen Umgang mit dem Kleinen irgendwelche Probleme? So, man nennt es ja Handling-Probleme, also irgendwie, dass du Einschränkungen der Gefühle in den Händen hattest oder irgendwas.
Das Gott sei Dank nicht. Also so Einschränkungen bezüglich der Gefühle oder Wahrnehmung hatte ich jetzt nicht so. Mhm. Aber man muss sagen, man war ja auf einmal konfrontiert mit Aufgaben, die man vorher gar nicht hatte. Mhm. Sei es generell die Verantwortung, ob das Kind jetzt Hunger hat, Durst hat, Windel gewechselt werden muss, warum heult es jetzt? Und das sind auf einmal so viele Fragen dann im Kopf, die man dann bedenken muss. Und nebenbei dann noch Haushalt oder weiß ich nicht, Einkäufe. Und das sind alles so kleine Punkte, was aber insgesamt für die Krankheit alles dennoch sehr, sehr, sehr schwierig macht. Mhm. Weil eben auf einmal so viel, ich meine, man rechnet ja damit, man plant das auch alles ein, aber dann bei der Umsetzung merkt man am Ende des Tages dann doch, dass man ganz schön erschöpft ist.
Ja, das glaube ich. Die erste Zeit war mit Sicherheit nicht einfach. Gibt es denn aus medizinischer Sicht, Frau Professor Hellwig, bei Müttern mit NMOSD nach der Geburt Dinge, auf die man achten muss?
Ich möchte noch zwei, drei Fakten platzieren, bitte. Also bitte, die NMOSD gerne. Ist ja meistens eine antikörpervermittelte Erkrankung. Also es gibt auch antikörpernegative Fälle, aber 80% haben Antikörper. Einfach, weil die Frauen sich auch Sorgen machen. Diese Antikörper können von der Mutter zum Kind kommen. Ja, so ist das auch mit dem Aquaporin 4. Aber das macht nichts beim Kind. Das ist die wichtige Botschaft. Und man macht da auch keine Erkrankung damit beim Kind. Der kommt nur von der Mutter zum Kind. Das Baby baut den Antikörper wieder ab und der ist dann weg. Das heißt auch nicht, dass das Kind dadurch diese Erkrankung kriegt. Also das ist meine erste Hauptbotschaft nochmal. Okay. Und durch Stillen wird er auch nicht übertragen. Und dann muss man am Ende, und das ist schon so eine gemeinsame Entscheidung, Frau Savasch, ich erinnere mich noch, ne, dass Sie gesagt haben, nee, ich möchte nicht unter meinem Medikament stillen. Wir sind da schon immer noch ein bisschen weitergekommen. Mittlerweile auch, dass man unter diesen monoklonalen Antikörpern stillt, aber auch unter den Tabletten. Aber das ist am Ende eine Einzelentscheidung, ob man das machen möchte. Gehen tut das. Und wir haben auch Medikamente, mit denen das geht. Und wir machen das auch, um Schübe zu verhindern nach der Geburt. Ne? Und weil das ist schon eine gefährliche Sache, wenn sowas kommt, so ein Schub und mal in Deutschland gesetzlich krankenversichert ist, kann man zum Beispiel Hilfe kriegen, auch für eine Haushaltshilfe oder so. Und mein wichtigster Ratschlag ist, glaube ich, selbst wenn man gesund ist und so ein neues Baby hat, ist schon eine Menge Veränderung und auch eine Menge Erschöpfung. Wenn man jetzt noch eine chronische Erkrankung dazu hat, wird das natürlich auch nicht einfacher und man sollte sich wirklich auch Hilfe holen und die auch zulassen und nicht versuchen, alles 7000-prozentig perfekt zu machen, weil man vielleicht auch noch denkt, oh mein Gott, jetzt habe ich noch eine chronische Erkrankung, deswegen muss ich die Supermama sein. Das haben auch einige Frauen, aber das darum geht's gar nicht. Und es ist auch okay, wenn man sich mal ausruhen muss und irgendwie der Vater oder die Oma oder eine Freundin mal eine Runde dreht mit dem Kind. Oder auch wenn ein Kind mit einem Jahr in die Kita geht, weil man sagt, ich kann gar nicht jetzt dem Kind das bieten, was das Kind braucht. Das habe ich zum Beispiel auch so gemacht, weil ich auch wieder arbeiten gegangen bin. Sind meine Kinder auch ein Jahr in die Kita gegangen. Deswegen muss man sich nicht schlecht fühlen. Und das macht Sinn, sich da Hilfe zu holen, sich ein Netzwerk aufzubauen.
Perfekt. Sevi, gibt es etwas, das du gerne schon gewusst hättest, bevor du dich auf die Reise mit Kind gemacht hast? Also tatsächlich, bevor du in die Planung gegangen bist, gab es da was?
Also hätte ich da schon mehr Social Media durchwühlt, sage ich jetzt mal, dann hätte ich, glaube ich, ein bisschen mehr Kontakt zu anderen Müttern oder werdenden Müttern. Ich glaube, das hätte ganz gut getan. Mhm. Das kann ich auch jedem, glaube ich, so ans Herz legen, dass man sich da austauscht, wenn man sich unsicher ist, beziehungsweise aber auch natürlich immer vor Kopf hat. Bei jedem verhält sich alles natürlich anders. Aber ich glaube, das wäre ganz schön gewesen. Ansonsten hat man, glaube ich, sonst immer dieselben Ängste und ja.
Aber Ängste sind zwar nicht unbegründet, aber sie konnten ja ausgeräumt werden. Ne? Also ich glaube, vielleicht sollten wir hier nochmal darauf hinweisen, dass wenn man Unsicherheiten hat, dass man vielleicht auch den einen oder die andere Ärztin mehr nochmal in CC nimmt und mal fragt. Ne? Das ist vielleicht schon ganz geschickt. Genau, Frau Professor Hellwig, ich glaube, das können wir hier an der Stelle schon so sagen.
Unbedingt. Und zum Beispiel auch selbst die Nemos-Leute und Zentren sind ja auch Superspezialisten, was die NMOSD betrifft zum Beispiel. Aber wenn da jetzt auch, letzte Woche habe ich zum Beispiel von einem Oberarzt der Uniklinik in Hessen irgendwo eine E-Mail gekriegt, weil die auch eine Schwangerschaft hatten und der dazu eine Frage hatte. Ne? Also wir sind auch untereinander vernetzt und auch wir besprechen uns. Und man weiß dann auch, wer seine Ansprechpartner sind, auch selbst bei exotischen Fragestellungen nochmal, selbst unter Spezialisten.
Wahnsinnig, wahnsinnig wichtig, das nochmal darauf hinzuweisen, dass man hier auch keine Scheu haben sollte, als Mediziner und Medizinerin hier nochmal in Kontakt zu gehen und sich auszutauschen. Ja, vielen, vielen Dank Ihnen beiden und euch beiden für die wichtigen und spannenden Informationen und Einblicke. Ich möchte noch ganz kurz das Thema Austausch aufnehmen. Das kann ich so bestätigen. Also bitte, bitte, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, gehen Sie in Kontakt. Gehen Sie in Austauschforen, gehen Sie bei Social Media. Das muss auch nicht nur für NMOSD-Betroffene sein. Das können Sie ein bisschen größer fassen. Das würde ich dringend empfehlen, dass Sie sich wirklich die Unterstützung und den Rückhalt holen. Und ich möchte noch ganz kurz außerdem auffangen, was Frau Professor Hellwig schon angedeutet hat, es gibt Unterstützung und das muss nicht nur das persönliche Umfeld sein. Es gibt die Haushaltshilfe über die Krankenkasse. Wenn man das Kind nicht selbst betreuen kann, aber möchte, dann gibt es das Thema Elternassistenz. Da gibt es dann verschiedene Kostenträger. Da kann man dann auch entsprechend sich Hilfe holen. Also es gibt Möglichkeiten. Das muss auch nicht nur die Oma auffangen in der heutigen Zeit. Also es gibt wirklich Fachdienste, da gibt es wirklich Unterstützungsmöglichkeiten und das ist halt tatsächlich unterschiedlich, wer da Ansprechpartner ist, wer Kostenträger wird. Deswegen müssen wir es hier ein bisschen vage lassen. Aber da gibt's immer auch Möglichkeiten, sich auszutauschen und zu informieren. Und tatsächlich, Social Media ist mittlerweile das Thema sehr bekannt. Und da lade ich alle herzlich ein, in den Austausch mit uns zu gehen. Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's leider schon wieder mit der aktuellen Folge von Let's Talk NMOSD. Ich würde mich freuen, wenn Sie uns abonnieren und auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl ein Herz dalassen. Und dann hören wir uns bei der nächsten Folge schon wieder. Ich freue mich auf diese nächste Folge und sage wie immer, reinhören lohnt sich.
Let's Talk NMOSD, der Podcast für Patienten.